Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ich mag Bücher, in denen vorne und oder hinten im Buchdeckel eine Landkarte ist. Also von Mittelerde zum Beispiel. Weil in solchen Büchern sich in der Regel eine Welt auftun wird. Hier vorne sind übrigens noch super Plätze, auch hier in der zweiten Reihe. Frau Lisa Klingelhöfer, hier wäre noch... In solchen Büchern weißt du, bevor du losliest oder du ahnst es, ich werde eine Welt entdecken können. Ich werde mit dem Held oder den Gefährten durch diese Welt ziehen oder die werden durch die Welt ziehen und ich werde dabei sein. So. In diesem Buch hier ist auch eine Karte vorne drin. Und es ist eine Karte von Nordspanien. Verzeichnet ist der Jakobsweg. Also ein Weg von irgendwo den Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela. Seit 2007 dieses Buch auf dem Markt erschien, Ich bin dann mal weg, von Hape Kerkeling, spricht man auf dem Jakobsweg vom sogenannten Kerkeling-Effekt. Und das meint, ich schreibe jetzt mal nur hier Hape, ja, dann wisst ihr, welches Buch das war. Das meint die signifikante Zunahme deutscher Pilger auf dem Jakobsweg. Das kann man wahrscheinlich offensichtlich wirklich messen. Man kann zeigen, als das Buch rauskam, ging das nach oben, als der Film rausging, nochmal. Pilgern, das Wort ist gar nicht so unwichtig heute, es ist wieder beliebt. Nebenbei, wenn es Leute hier gibt, die sagen, mache ich manchmal oder hätte ich mal Lust drauf, sprech mich mal an. Manchmal denke ich, sollten wir das mal machen, Pilgern? Natürlich nicht nur wegen des Hape-Kerkeling-Buchs ist es im Aufwind, sondern es scheint so zu sein, dass wieder mehr Menschen, könnte man sagen, entdecken, dass Gehen, weit Gehen, irgendwie zusammenhängt mit Gott finden. Und zwar nicht, weil jetzt wieder mehr Leute glauben, dass man irgendwie Himmelspunkte bekommt, wenn man möglichst harte Strapazen auf sich nimmt und an einen besonders heiligen Ort irgendwie läuft und dann bringt einem, ich weiß gar nicht, ob man das früher mal so plump gesehen hat, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Aber das ist weniger der Grund oder so, sondern eher oder vielmehr, ich versuche mal diesen Weg zu zeichnen, vielmehr der Gedanke, die Erwartung, die Erfahrung, der Weg selbst ist etwas Heiliges, ohne dass man damit den Weg an sich meint, aber auf dem Weg zu sein, ist etwas Heiliges, ist ein heiliger Ort, da kann man Gott leichter treffen. Ich lese euch mal etwas vor von Hape vom 3. Juli 2001, so lange ist das schon her, das ist ein Vierteljahrhundert her, dass der Mann gelaufen ist, nun gut. Also er hat immer wieder so ein bisschen so tagebuchartig was aufgeschrieben, zumindest ist das Buch so aufgebaut. Und am 3. Juli, da ist er schon zwei Drittel des Weges, irgendwie 500 Kilometer gelaufen, einen Monat unterwegs und so. Da schreibt er am Abend in sein Tagebuch, meine Erkenntnis des Tages kann ich erst morgen formulieren, denn eigentlich ist sie unsagbar. Ich habe Gott getroffen. Und dieses Unsagbare, das versucht er dann am nächsten Tag ein bisschen aufzuschreiben, aber es bleibt nebulös. Also, das, was ich gestern erleben durfte, kann ich weder erzählen noch aufschreiben. Es bleibt unsagbar. Schweigend und ohne jeden Gedanken 12 Kilometer zu laufen. Das hatte ihm eine Pilgerin empfohlen. Mach das mal. Versuch mal, nichts zu denken unterwegs. Er hat sich dann auch verlaufen, weil er nicht mehr auf die Schilder geachtet hat, aber versuch das mal. Schweigend und nichts zu denken. Einfach zu laufen. Ohne jeden Gedanken 12 Kilometer zu laufen, kann ich nur jedem empfehlen. Larissa hatte mir in Granon, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Französisch wahrscheinlich nicht, etwas gesagt, was ich für ziemlich albern hielt. Irgendwann fängt jeder auf dem Weg an zu flennen. Der Weg hat einen irgendwann soweit. Man steht einfach da und heult. Bei mir war es gestern soweit. Ich stehe mitten in den Weinbergen und fange aus heiterem Himmel an zu weinen. Warum? Kann ich gar nicht sagen. Ja, und dann ist es passiert. Ich habe meine ganz persönliche Begegnung mit Gott erlebt. Und er sagt nicht so richtig, was er da erlebt hat. Im Film und auch hier im Buch hat man den Eindruck, es hat mit Worten zu tun, die er an einer Grundschule von einem Kind geschrieben entdeckt. Und da steht auf Spanisch einfach, ich und du. Was ich heute sagen will, Glauben beginnt auf einem Weg. Oder ich will heute sogar sagen, Glauben ist auf einem Weg. Also Glauben und auf einem Weg sein ist das Gleiche. Zu glauben bedeutet zu gehen. Wir sind ja heute zum dritten Mal in dieser Reihe, die nach dem USP des christlichen Glaubens fragt, also nach dem Unique Selling Point, nach dem Markenkern des christlichen Glaubens. Wir fragen hintergründig immer, was glauben wir eigentlich? Und ich fasse mal die letzten zwei Sonntage kurz zusammen, für die nicht da waren, auch wenn es schwer ist, es so zu sagen, dass ihr es vollständig ergreift. Aber in der ersten Sonntag ging es ganz stark darum, der christliche Glaube glaubt, dass das Leben selbst, man könnte jetzt auch sagen, das göttliche Leben, aber damit ist nicht nur das göttliche gemeint, sondern das Leben an sich selbst, in einem Menschen oder sich in einem Menschen zeigte. Jesus von Nazareth. Den male ich jetzt auch mal gelb. So, also wenn gelb das Göttliche, das Heilige, das Leben selbst sein soll. Der christliche Glaube glaubt in diesem Menschen. Der glaubt sogar sehr kühn, nicht nur, dass dieser Mensch irgendwie göttlich war, sondern man müsste eigentlich sagen, er glaubt, dass Gott irgendwie jesuslich ist. Also nicht Jesus ist ein bisschen sehr so wie Gott, sondern Gott ist so wie dieser Mensch. Das ist ein kühner Gedanke des christlichen Glaubens. Am zweiten Sonntag dann, letztes Mal, hat die Predigt gesagt, und das zeigt sich nirgends so deutlich wie am Kreuz. Also in einem gottverlassenen Menschen, in einem leidenden Menschen, der an einem Kreuz nach Gott schreit, da ist Gott. Das heißt, wo immer leidende Menschen nach Gott schreien, schreit eigentlich Gott nach Gott. Gott ist sogar da, wo er nicht ist, wo einer Gott vermisst, sogar da ist Gott. Und deshalb ist er überall und deshalb ist niemand Gott verlassen. Wenn ihr das jetzt kryptisch fandet, verstehe ich. Hört euch mal die Predigt an, die war großartig, kann ich sagen, weil es hat nicht ich gehalten. Wenn ihr da nochmal reinhört, lohnt sich das total. Martin Thoms und seine Gedanken. So, und heute jetzt geht es darum, weniger was ist der Inhalt, was glauben wir eigentlich, sondern wie glauben wir eigentlich? Also was... Oder die Aussage ist, Glauben ist eine bestimmte Art zu leben, nämlich gehend zu leben. So. Glaube gleich Weg. Nicht jeder Weg ist ein glaubender Weg, aber Glaube, christlicher Glaube, ist immer ein Weg. Vielleicht gilt das auch für andere Religionen. Mindestens für die jüdische müsste es eigentlich gelten, aber ich bin nur im Christentum halbwegs kompetent, deswegen kann ich nur für diese was sagen. Also, Glaube ist ein Weg, ist eine Lebensweise. Klappt ja gut hier mit dem Platz. Eine Lebensweise, eine Art, dein Leben zu leben. Es ist nicht nur eine Ressource, die dich auf einen Weg schickt oder die dir hilft, auf einem Weg zu sein, die dir hilft zu leben, sondern... Es ist eine bestimmte Art zu leben. Das ist was anderes. Also du glaubst nicht erst und dann gehst du auf einen Weg, sondern du gehst auf einen Weg und dann ereignet sich Glauben. Jens Stangenberg, wenn ihr nicht wisst, wer das ist, ist egal, der sagt, Glaube hat eine Weggestalt. Christsein ist eine gehende Lebensform. Das habe ich jetzt gesagt, aber die Weggestalt kommt von ihm. So, das könnte eigentlich jedem christlich glaubenden Menschen oder auch nur christlich gebildeten Menschen irgendwie ein bisschen klar sein, denn das sind so große Figuren im Christentum und eben auch jetzt im Judentum. Deswegen vermute ich, dass das Judentum das ähnlich sehen müsste. Abraham, ja, wird der Vater des Glaubens genannt. Und was ist das für einer? Sein Glaube besteht darin, dass er sich aufmacht. Verlass dein Vaterland, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Der ist auf einem Weg. Das ist sein Glaube. Aufbruch. Oder Mose dann. Haben wir uns jetzt die erste Jahreshälfte hiermit beschäftigt, mit dem Exodus, Wüstenwanderung. So. Und Gott stellt sich ihm vor mit seinem Namen und dieser Name Gottes lautet, ich bin der, der mit euch ist, also der bei euch, der mit euch diesen Weg geht. Und dann eben dieser Jesus von Nazareth, der ständig unterwegs war. Also, und an diesen zu glauben, hat sich ein Wort etabliert, gleich Nachfolge. Vielleicht schon mal gehört, ne? So sagen wir manchmal, was es bedeutet zu glauben, also da ist ja das Wort schon, das Gehen schon drin, hinter einem hergehen. Das Leben so leben wie der, sozusagen. Also wir könnten eigentlich wissen, Glauben ist ein bisschen wie Pilgern, wie Wandern, wie losgehen, wie immer weitergehen, wie morgens wieder aufbrechen, wie reisen, wie sich durch eine Landschaft bewegen. Und das ist nicht irgendwie ein nebensächliches Merkmal des Glaubens, dass man sagen könnte, naja, das Wichtige ist der Inhalt und ja, für manche ist das dann auch noch so eine Lebensweise, die sich irgendwie weiter bewegt oder so. Nee, das ist schon sehr zentral. Also du kannst mal die Menschheitsgeschichte fragen, wenn du sie triffst, was sie dir sagen wollte, wie das war vor dem Sesshaftwerden. Also als wir Nomaden waren und was sich geändert hatte, als wir sesshaft waren. Das ist ein fundamentaler Unterschied, das Leben zu leben. So, natürlich will ich heute nicht sagen, nicht, dass ihr das jetzt gleich immer mit diesem Ohr hört. Keiner von euch muss sich ein Zelt kaufen oder ein Wohnmobil oder so und ab jetzt ständig den Wohnort wechseln oder so. Du kannst glauben, gehend leben und trotzdem immer am selben Ort bleiben, geografisch. Aber es ist ein fundamentaler Unterschied, ob du Glauben verstehst als einen Standpunkt, ein Denkgebäude, wo du sagst, das glaube ich. Hier, kannst du dir angucken, was ich alles glaube. So. Oder ob du Glauben verstehst als ein, da gehe ich lang. So lebe ich. Das ändert immens viel. Ich will euch heute drei Personen nahe bringen, die, ehrlich gesagt, ich missbrauche sie ein bisschen als Beispiele. Es ist auch ein bisschen random, warum ich jetzt diese drei nehme. Man hätte auch drei andere nehmen können. Logisch, wenn es für jeden glaubenden Menschen gilt, dass der Glaube ein Weg ist. Auf die drei hatte ich einfach Lust. Und der erste, der ist ein ganz bekannter, zugegeben, den werdet ihr kennen. Die zweite ist ja auch ein bisschen bekannt, aber man weiß eigentlich ganz weniger über sie. Und das macht sie aber unheimlich interessant. Das ist eine mysteriöse Figur. Und der letzte, über den weiß man dann quasi fast nichts. Also, dass ich den jetzt heute mitgebracht habe, ist ein bisschen, ich habe ihn halt mal so mitgebracht. Beschäftigt euch gleich auch mal mit dem hier. Und mir geht es einfach darum, sozusagen jede Person und das, was sie erlebt, als Merkhilfe euch mitzugeben, um euch ganz einfach zu merken, was bedeutet es, auf einem Weg gehend zu glauben. Und am Ende werde ich währenddessen werde ich zu jeder Person eine Frage hier hinschreiben und diese Frage könntest du dir mitnehmen und über die nächsten Tage, Wochen mal nachdenken, wenn du möchtest. So, der erste, vielleicht habt ihr es schon geahnt, ist Petrus. Und gut, das ist jetzt so der bekannteste der nachfolgenden Freunde von Jesus, ne? Also, und der hat einen echten Weg gemacht, kann man sagen. Also der vom Fischer zum Papstvorbild. Das ist schon was. Also seither verstehen sich ja die Päpste als Nachfolgende dieses Petrus. So, der ist also Fischer an einem See und der ist da so am Fischen. Ich erzähle euch jetzt kurz die Situation. Dann kommt dieser Mensch an seinen See und er braucht mal sein Boot. Er benutzt es dann als Bühne, um von dort aus zu der Menschenmenge zu reden. Ein bisschen seltsame Sache. Und danach macht Petrus mit diesem Jesus eine sehr umwälzende Veränderung oder ein sehr umwälzendes Erlebnis, das ihn verändert. Er fängt nämlich eine riesige Menge Fische, obwohl er sich sicher war, das funktioniert heute nicht. Heute fangen wir nichts. Aber er hatte das halt gesagt und so, und macht er dieses Erlebnis. Mir geht es um das, was jetzt passiert. Petrus ist irgendwie erschüttert, seltsamerweise gar nicht glücklich irgendwie, der wirkt erschüttert. Und er bittet Jesus, wegzugehen. Geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Also ich bleib hier, aber du solltest weitergehen, also wir beide. Das wird kein gemeinsamer Weg werden. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, der geht gar nicht darauf ein, oder doch, er geht darauf ein, aber er erwidert, sagen wir mal, er tut das genaue Gegenteil von dem, was Petrus von ihm erbittet. Er sagt, komm mit auf meinen Weg. Er sagt ihm, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Der nimmt den mit. Mir geht es heute eigentlich nur darum, Petrus ist einer, der losgeht. Also losgehen müssen wir hinschreiben. Glauben ist wie losgehen. Petrus kann nur so glauben, indem er losgeht. Also wenn er nicht losgeht, kann er nicht glauben, weil dieser Jesus wird weiterlaufen. Was willst du machen? Ne? Der geht weiter. Wenn ich glauben will, muss ich dem hinterher wandern. Denn glauben heißt es jetzt irgendwie von dem lernen. Irgendwie so ähnlich leben wie der. Sich auf den gucken, was der so zu sagen und zu handeln hat. So. Sonst geht er wirklich fort von mir. Und er geht dann mit. Wie ist das mit uns oder dir und dem Christentum? Oder dem christlichen Glauben? Ist dein Glaube, oder wenn du jetzt sagst, ich bin gar nicht so richtig sicher, ob ich gläubig bin oder ich bin ganz sicher, ich bin es nicht, dann könntest du auch denken, wie ist dein Bild von dem Glauben der anderen? So, aber wie denkst du darüber? Ist das etwas, wo Menschen, du selbst, andere, einfach irgendwie sagen, das und das über Gott und die Welt, das muss man halt alles glauben? Oder ist der Glaube eine Bewegung? Ich gehe jetzt los. Glaube ist, eigentlich muss ich ständig wieder neu losgehen. Jeden Tag. Könnte das sein, dass Glaube eine Art ist zu leben, die praktisch sich daran gewöhnt, ich gehe immer wieder los. Ich breche immer wieder auf. Ich lasse immer wieder was zurück. Petrus lässt viel zurück. Also ich will heute sagen, Glaube ist ein Weg, der dich woanders hinbringt. Wie du morgen glauben wirst, das weißt du heute noch nicht so genau. Wenn Glaube Nachfolge ist, dann muss Glaube ja sehr dynamisch sein, weil der geht schon wieder weiter. So. Dann ist Glaube weniger Wissen als mehr Erkunden. Erkunden. Und klar, es wäre eine Art Ankommen, immer wieder. Hier, diese Pilger auf dem Jakobsweg, die kommen jeden Abend irgendwo an. Aber es würde auch wieder bedeuten und immer wieder auch aufbrechen. Man hat die ersten Christen, die Leute auf dem Weg genannt, die Leute des Weges. So, also eine Art zu leben, die das Loslassen schätzt. Das schreibe ich jetzt mal wieder hier hin, weil es vielleicht nicht automatisch in euren Kopf kommt. Eine Art zu leben, die das Loslassen schätzt. Um Neues zu entdecken, muss ich ab und zu loslassen. Und das alles, weil sich das Leben sozusagen an einem einzigen stabilen Punkt festmacht, und der ist kein Punkt, sondern ein wandernder Mensch an diesem Christus. Das ist schon ein bisschen verrückt. Der umherwandernde Christus, das ist der, an dem ich mich orientiere. Und weil der sich wandelt, wandle ich mit. Und so ein Leben ist nicht so bequem. Und deswegen muss Petrus auch gesagt bekommen, hab keine Angst. Hab keine Angst. Loslassen, verändern, weiterziehen. Das als Lebenskonzept, das braucht schon ein bisschen Mut. Hab keine Angst. So, meine erste Frage. über die du mal nachdenken könntest. Und die kannst du nicht jetzt beantworten. Ich habe kurz überlegt, ich lasse euch jetzt 3 Minuten, aber so schnell kann man so eine Frage nicht beantworten. Du kannst mal ein paar Tage, Wochen darüber nachdenken und dann setzt du dich irgendwann mal mit einem Glas Rotwein und jemanden, den du gut kennst, abends hin und ihr redet über diese Frage, wenn du willst. Die lautet einfach, womit solltest du aufhören? Womit solltest du aufhören? Weil das ist die Voraussetzung, um loszugehen, meistens. Womit solltest du aufhören? Eine heilige Frage kann das sein. Was ist das Fischernetz, sozusagen jetzt Petrus, ne, der muss das jetzt liegen lassen, das hat ihm gute Dienste geleistet, aber das war jetzt. Jetzt gehen wir noch was Neues, jetzt machen wir was anderes. Womit solltest du aufhören? Zweite Person, Maria Magdalena. Kennt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen, nicht so bekannt wie Petrus, aber eine spannende Figur. Vor allen Dingen, weil man so schön viel Fantasie um sie herum machen kann. Ich lese mal vor, was man bei Lukas lesen kann. In der folgenden Zeit, kurz nach diesem Text, den ich gerade kurz referiert habe, steht das. In der folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die gute Nachricht vom Reich Gottes. Die 12 begleiteten ihn. Petrus ist einer. Es waren auch einige Frauen dabei, die Jesus von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte. Maria aus Magdalena, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Das lasse ich ein bisschen was weg. Und auch Johanna, die Frau von Chusa, einem Verwalter im Dienst des Herodes. Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Also da sind Frauen auf diesem Weg. Und eine ist ziemlich berühmt geworden, obwohl wir gar nicht so viel von ihr wissen. Maria Magdalena oder eben Maria von Magdala. Magdala liegt an dem See, an dem Petrus Fischer war. Da kommt sie her. Das kann man über sie sagen. Und man kann auch über sie sagen, sie hatte offensichtlich Geld. So scheint es zu sein. Sie finanzieren diesen Weg. Ist ja interessant so nebenbei, ne? Dass es Frauen sind, die einen Weg finanzieren, der dann 12 Männer ziemlich berühmt macht. So, aber so war das damals. Wir haben 2000 Jahre gebraucht, um das ein bisschen zu ändern. Jedenfalls, was wir auch noch erfahren, eine Jesus-Begegnung, sicher eine ganz andere als bei Petrus, aber auch sie wurde durch eine Jesus-Begegnung sehr verändert. Da steht 7 böse Geister. Wir sagen jetzt einfach mal der Kürze halber, eine Frau mit Vergangenheit. Das macht sie auch so spannend, ne? Für die spätere Geschichtsschreibung und Legendenbildung und so. Hochinteressante Figur. Ich nenne jetzt mal ein paar Dinge, die sich so legendenhaft um sie herumranken, weil das irgendwie zu diesem Weg passt. Also, es gibt spätere Überlieferungen außerhalb der biblischen Texte, die sie in eine sehr intime Jesusnähe rücken. Ja, sie sei seine Geliebte, munkelt man. Da kannst du in also antiken Texten lesen, er habe sie manchmal geküsst auf den Mund und so. So, und oh, da kannst du wunderbare Geschichten drum drehen, ne? So Maria Magdalena. Einige vermuten, dass, also Texte, ne, vermuten, das ist bestimmt die Frau, die zwar nicht namentlich erwähnt wird, aber die Jesus mal die Füße küsst und dann weint und sie mit die Füße mit den Tränen benetzen und mit ihren offenen Haaren eine erotische Geste abtrocknet. So, das ist bestimmt die gleiche. Und die war bestimmt, dafür spricht sogar das eine oder andere, die war bestimmt eine Prostituierte, also Maria Magdalena. Oh, da wird sie noch interessanter. Es gibt Texte, die wollen wissen, das wusste ich jetzt vorher nicht, dass Maria die Lehre des Jesus besser verstanden habe als seine Jünger und weil er habe sie so sehr ins Vertrauen gezogen, dass es später eine Rivalität zwischen Petrus und Maria gab. So, und nach manchen Legenden ist sie später nach Frankreich gelangt und hat in der Provence missioniert. Ich erzähle das jetzt alles. Es sind Legenden. Welchen Weg diese Frau gemacht hat, das weiß niemand. Aber vielleicht kann man, wenn man diese Legenden ein bisschen würdigen will, sagen, es war möglicherweise ein Weg, um den man gut Legenden ranken kann. Diese 3 haben alle einen abenteuerlichen Weg hinter sich, glauben Menschen. Das kannst du jetzt das ein oder andere für denken, na, das glaube ich nicht, gehöre ich auch dazu. Aber wenn man um Menschen eine Legende ranken kann, offensichtlich war das eine interessante Persönlichkeit. So sagen wir vielleicht mal. Worauf ich jetzt hinaus will, ist eine Begebenheit, die jetzt wieder biblisch ist, die Johannes erzählt. Und die natürlich auch zur Legendenbildung führte. Die ist auch toll, die Szene. Die Frauen sind bei der Kreuzigung dabei, nicht nur sie, auch andere. Das sagen die Evangelien, die Frauen sind die als Letzte abgehauen sind oder gar nicht. Die als Erste am Ostermorgen, da wissen sie aber noch nicht, dass das hier Ostern wird, dahin gehen, um am Grab irgendwie, die zum Grab gehen, die sich dahin trauen. Und Johannes berichtet davon, dass Maria die gewesen sei, die den auferstandenen Jesus zuerst begegnete. Und dann habe sie den Jüngern davon berichtet. Und diese Szene ist dann auch wieder so ein bisschen intim. Als er Maria sagt, erkennt sie ihn. Er sagt dann, halte mich nicht fest und so. Also da kannst du alles Mögliche hineingeheimnissen. Aber das ist mir jetzt das Wichtige. Sie ist die erste Zeugin der Auferstehung. Maria Magdalena. Das macht sie natürlich sehr besonders. Sie ist in diesem Moment tatsächlich, jetzt kommt ein komisches Wort, eine Art Priesterin für die Freunde von Jesus. Also wenn ein Priester das ist, er hat Gott getroffen, er weiß, wo man den findet und er sagt anderen, schaut mal dort, der lebt. So, das ist sie. Also ich würde jetzt mal sagen, ich schreibe das mal hier hin, Priester sein. Wenn man das meiner Predigt nicht zuhört, findet man das jetzt vielleicht hier komisch, wenn man das nur lesen würde, aber ihr wisst jetzt, was ich damit meine. Wenn der christliche Glaube wesensmäßig eine Weggestalt hat, dann ist sein Inhalt ein Erfahrungswissen, das man bezeugt. Also das müssen vielleicht auch hinschreiben, erfahren, Glauben ist erfahren und erzählen. Es ist weniger eine Lehre, natürlich gibt es eine christliche Lehre, aber der Glaube ist mehr als eine Lehre. Er ist eher, ich habe was auf dem Weg erlebt und ich kann dir davon erzählen. Also an Maria kannst du dir merken, du bist auf einem Weg, weil du losgegangen bist wie Petrus und wie Maria auch irgendwann. Und auf diesem Weg versuchst du einfach so gut es geht, Gefährte Gottes zu sein. Und wenn es hässlich wird und dunkel und alles in einem Grab endet, dann bist du vielleicht wie Maria jemand, der trotzdem da bleibt. Obwohl ja jetzt der Glaube eigentlich stirbt, ne? Weil der Glaube begründet sich nicht auf Vernunftgründe, sondern letztlich auf der Liebe zu diesem Mann, der da gerade gestorben ist. Maria liebt Jesus. Warum soll man das nicht so sagen? Und umgekehrt. Und dann ereignet sich etwas. Du erlebst irgendwie Auferstehung mitten im Leiden. Und das passt zu dem, was letzten Sonntag war. Das bedeutet nämlich oft gar nicht, dass das Leid dann weg ist. Aber mitten da drin, das kann man jetzt wieder nicht in Worte fassen, begegnet dir Leben oder Hoffnung oder sagen wir mal Gottes Anwesenheit. Und davon kannst du erzählen, es bezeugen, auch wenn man das dann vielleicht nicht gut versteht. So, christlicher Glaube ist, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, nicht so sehr, der besteht nicht so sehr darin, dass du eine Wahrheit kennst und die kannst du anderen möglichst gut erklären, sondern du bist einfach eine oder einer, der irgendwie auf dem Weg gemerkt hat, Gott ist da. Und ich kann anderen sagen, schaut mal dort, also da habe ich Gott getroffen. Ich kann das bezeugen, mehr kann ich gar nicht. Es gibt einen gewissen Typen, der heißt Stefan Paas, irgendwie Theologe, Missionswissenschaftler oder sowas, und der sagt, Glauben, christlicher Glaube, bedeutet eigentlich, Pilger zu sein und Priester zu sein. In dieser Art, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Also meine zweite Frage lautet jetzt, ich breche das jetzt wieder runter, wo war in den letzten Wochen, sage ich mal, ein Gottmoment? Darüber kannst du mal nachdenken. Das ist jetzt nicht alles, was man zu diesem zweiten Punkt sagen kann, aber das könnte mal die Frage sein, sag mal, gab es sowas? Wenn mich jemand fragen würde, sag mal, warum glaubst du eigentlich? Oder wenn mich jemand fragen würde, hast du mal irgendwo Gott getroffen auf deinem Weg und du hättest einen Moment zum Nachdenken, was würdest du dann erzählen? Drittens, das hier ist Josef. Josef von A. Josef von Arimathäa, den kennt kaum einer. Er hat in den Evangelien auch nur einen kurzen Auftritt. Er ist der Mann, dem das Grab gehört, in das man Jesus gelegt hat. Und er ist der Mann, der den Mut hat, nach der Kreuzigung Pilatus, den Römer, zu fragen, kann ich den Leichnam haben, sag ich jetzt mal so. Der würde sonst nämlich einfach da hängen bleiben, bis, keine Ahnung. Und dieser Mensch, um den ranken sich auch Legenden. Ich habe Lust, euch heute diese Legenden zu erzählen. Nicht, weil ich diese glaube, aber weil dahinter etwas steckt vielleicht. Also, heute wird ja sein Grab in Jerusalem verehrt. Also wenn man in die Grabeskirche geht, ich stand schon in diesem Grab, da, also man hat um das Grab sozusagen die Grabeskirche gebaut. Und wenn man das glauben möchte, dass das jetzt wirklich dieser Ort ist, da pilgern täglich, wenn man das glauben möchte, dann pilgern durch das Grab dieses Unbekannten heute täglich Tausende, würde ich sagen. Hunderte auf jeden Fall. Also muss da anstehen, aber lange. Also ein Grab, das einst diesem Mann gehörte. Man muss es auch ein bisschen glauben, aber so. Eine ganz abgedrehte Überlieferung, die sagt, das war der, der dann mit dem Heiligen Gral, also das ist ja der Abendmahlsbecher, ne, das Blut von Jesus aufgefangen hat. Weiß jetzt nicht ganz genau, was er damit wollte. Dann kommt Dan Brown ins Spiel und sogar noch, dass sein Schwager irgendwie mit den Rittern der Artussage was zu tun hatte. Also sein Weg führt irgendwie nach England. Und besonders schön, auch märchenhaft, aber schön, sein Weg führt ihn, wie gesagt, nach England. Was für ein Weg, ne? Was für ein Weg, der auch tatsächlich immer gemacht hat. Aber manche sagen England. Er habe einen Wanderstab gehabt, Pilger, und den habe er bei Glastonbury, wo immer das sein mag, in die Erde gesteckt. Und das habe getrieben, ausgetrieben und würde bis heute zweimal im Jahr blühen. Immer an Weihnachten und Ostern. So, klar, klingt das märchenhaft? Ja. Aber was dieses Märchen sagt, ist wahr. Also ein Mensch auf einem Weg oder ein Mensch kann auf einem Weg Spuren hinterlassen, die noch lange später Leben hervorbringen. Ich finde das eigentlich sehr schön. Jetzt wieder zu dem, was wir aus biblischen Texten wissen, weil den musst du ja auch glauben. Ne? Alle Evangelien sagen, dass er ein Mann war, der auf das Reich Gottes wartete. Also der wartete auf Veränderungen. Und alle sagen, dass er Jesus in seinem Grab begräbt. Nur Johannes sagt Folgendes, Josef war ein Jünger von Jesus, aber nur heimlich. Das schreibe ich jetzt auch mal hier hin. Heimlich. Also deswegen habe ich ihn genommen. Das ist ein heimlicher Jünger. Und ich mache das jetzt mal gelb, weil irgendwie hat sich sogar da drin Heiligkeit gezeigt. Also ein heimlicher Jünger. Ich habe ihn deshalb gewählt, weil das dritte Merkmal eines Glaubens in Weggestalt das ist, einfach mal das Richtige tun. Das ist das Letzte, was ich hier noch zum Weg schreibe. Glauben heißt, das Richtige tun. Oder es wäre jetzt eigentlich noch besser, einfach mal das Richtige tun. Er war nicht sehr mutig offensichtlich. Er hatte Probleme mit dem Loslassen. Mit diesem Rabbi umherziehen, das hätte ihn viel gekostet, das hätte ihn seinen Ruf gekostet und so, er hat da irgendwie Sorgen und so. Er glaubt heimlich. Du siehst ihm das nicht an, dass der einen Weg geht. Also hättest du ihn damals getroffen. Manche Hardcore-Christen würden sagen, das ist aber nicht so richtig, also das können wir nicht gelten lassen und so. Im entscheidenden Moment, er tut wieder was Heimliches, aber und zwar, man müsste sagen, in dem Moment, so ähnlich wie bei Maria, wo eigentlich der Glaube stirbt. Also eigentlich muss er ja jetzt sagen, jo, habe ich mich getäuscht. Also dieser Mann, an den ich hier heimlich glaube, stirbt gerade, ist gerade gestorben. Es wäre der beste Moment, um zu sagen, da habe ich auch nie dran geglaubt, jetzt bin ich bin weiter. So. Nee, da tut er einfach das, was jetzt einfach das Richtige ist. Nämlich diesen Mann begraben. Er beglaubt heimlich und das führt zu dieser Tat, einfach mal das Richtige tun. Also ich mag den irgendwie, den Josef. Glauben gehen bedeutet für dich deshalb vielleicht nicht, dass du die großartigen Dinge machst. Vielleicht bist du auch nicht so der Mutige. Aber das Richtige tun, ich sage jetzt auch mal ein komisches Wort, das Anständige. Das ist einfach anständig. Das Großherzige im Kleinen, das bedeutet Jesus nachfolgen. Übrigens, ich habe das ja NachmacherInnen genannt. Ich kann dann meistens die Titel nachher nicht ändern. Besser wäre Nachfolger. Hier steht das Gehen gar nicht drin. Ne? Aber man könnte vielleicht sagen, nachmachen im Sinn von, ja, manchmal bedeutet Glauben einfach handeln. Einfach handeln, nachmachen. Es schwebt dabei nicht das große Damoklesschwert über dir, wenn du nicht Gutes tust, dann gibt's göttliche Ohrfeigen und so. Nee, aber wir brauchen Menschen, die heimlich oder offen, wenn es drauf ankommt, einfach das Richtige tun. Das Anständige, das Integere, das Selbstlose, das Menschenfreundliche. Sonst bringt der Glaube, ehrlich gesagt, nicht vielen Leuten was. Außer vielleicht dem, der glaubt. Irgendwie. Meine Frage jetzt zum Schluss von dieser Person, was, kriege ich das jetzt noch hier hin, was ist das einfach mal Richtige? Gibt es da was in deinem Alltag, wo du denkst, ich mag es eigentlich nicht gern machen, es kostet mich was, ich bin so hin und her gerissen, aber wenn du in den Spiegel schaust, dann ahnst du, es wäre einfach richtig. Und das ist ein Ausdruck von Glauben, von Nachfolge. Ethisches Handeln ist das letztlich. Glaube hat eine Weggestalt. Loslassen gehört dazu, deswegen die Frage, womit solltest du einfach mal aufhören? Auf dem Weg in Tod und Leben, könnte man sagen, oder mitten im Tod oder auch in den Schwierigkeiten irgendwie Auferstehung erahnen, erleben, Gottes Nähe begegnen und davon erzählen und manchmal einfach das Richtige tun. Und dann ereignet sich Glauben, weil man dem Vertrauen lernt, der da auf dem Weg vor einem ist. Und jetzt lese ich den Schluss dieses Kerkeling-Buches. Da versucht er nochmal zusammenzufassen, wie er Gott auf diesem Weg entdeckt hat. Er sagt es so, der Schöpfer wirft uns in die Luft, um uns am Ende überraschenderweise wieder aufzufangen. Es ist wie in dem ausgelassenen Spiel, das Eltern mit ihren Kindern spielen. Und die Botschaft lautet, hab Vertrauen in den, der dich wirft, denn er liebt dich und wird vollkommen unerwartet auch der Fänger sein. Und wenn ich es Revue passieren lasse, hat Gott mich auf dem Weg andauernd in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Wir sind uns jeden Tag begegnet.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.